Wir wollen uns heute Morgen mit Gebet auseinandersetzen, das, was wir in diesen Wochen tun. Die ersten Wochen dieses Jahres sind bei uns in der Mosaik-Family an allen Standorten in unserer Kirche geprägt von Gebet. Wir haben Gebetsabende, in denen wir für unsere Städte, für unsere Kirche, für unsere persönlichen Anliegen beten werden oder wollen und tun. Aber wir beschäftigen uns auch mit Gebet selbst. Und dass wir das tun, ist naheliegend, denn neben dem Lesen der Bibel, Gottes Wort, ist das Gebet eigentlich so der zentrale Zugang zu Gott. Und darum ist es für unseren Lauf mit Gott total wichtig, uns auch damit auseinanderzusetzen, wie wir ein Gebetsleben kultivieren können, indem wir Gott begegnen, indem wir ihm nahen, indem wir ja nicht nur von den Erfahrungen anderer leben, sondern auch Gott selbst erfahren, ihm nahe kommen. Und da gibt es ganz verschiedene Formen des Gebets, verschiedene Arten des Gebets. Es gibt Bittgebete, in denen wir für uns oder für andere bitten. Es gibt Dankgebete, in denen wir für Dinge danken, die Gott in unserem Leben ganz persönlich getan hat, aber auch größere Gesamtzusammenhänge, unsere Erlösung, wer er ist, was er für uns getan hat. Es gibt Gebete, in denen wir unser Herz ausschütten vor Gott, wo wir das, was uns beschäftigt, was uns bedrückt, was uns freut, was unseren Tag ausgemacht hat, vor ihm niederlegen und ihm unser Herz ausschütten. Es gibt aber auch noch eine weitere Form des Gebets, und über die möchte ich heute Morgen sprechen, nämlich Anbetung. Was ist Anbetung? Wenn man Anbetung ins Englische übersetzt, was kommt dann raus? Worship. So, und wenn man Worship hört, dann denkt man, das ist ja das, was wir gerade eben gemacht haben, oder? Da denkt man vielleicht zuallererst mal an Worship-Musik, an gesungene Gebete, wie wir es gerade in den letzten 30 Minuten vor Gott gebracht haben. Gebete in gesungener Form. Aber Anbetung ist mehr als nur Lieder zu Gott singen. Der Theologe Wayne Grudem, der hat in seinem Buch Biblische Dogmatik Anbetung folgendermaßen definiert. Anbetung ist der Akt der Verherrlichung Gottes in seiner Gegenwart mit unseren Stimmen und Herzen. Anbetung ist der Akt, die Handlung der Verherrlichung Gottes in seiner Gegenwart mit unseren Stimmen und Herzen. Jetzt müsste man vielleicht gleich nochmal den Duden aufschlagen, was ist denn Verherrlichung? Also hilft uns die Definition weiter. Auf jeden Fall, Verherrlichung Gottes, also ihn groß zu machen, seine Herrlichkeit zu besingen, zu bestaunen, zu preisen, davon mit unseren Herzen und mit unseren Worten Gott zu feiern, ihn zu preisen für das, wer er ist, wie er ist, für seine Macht, für seine Möglichkeiten, für seine Charaktereigenschaften. Eine Verehrung, die wir ihm entgegenbringen. Das ist Anbetung, Gott zu verehren und seine Liebe, seine Gnade zu besingen und ihn groß zu machen. Und das finden wir immer wieder in der Bibel, zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, 25. In ähnlicher Weise wie wir heute Vormittag über Paulus und Silas. Da heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also hier nochmal besonders spannend, sie waren gerade im Gefängnis, als sie diese Loblieder über Gott gesungen haben, was auch was davon ausdrückt, dass wir selbst in den bittersten Momenten Begeisterung erleben können, nämlich dann, wenn wir unseren Blick auf Gott richten. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Ort, wo ich weniger aus menschlicher Sicht heraus ans Lobpreisen und Lobsingen denken würde, als einen Kerker im Jahr 30 in Jerusalem. Also es war sicherlich nicht so wie bei uns in Deutschland, wo Gefängnisse manchmal ein halber Urlaub sind. Okay, das ist ein anderes Thema, will ich nicht zu tief drauf rein. Aber da willst du nicht im Kerker sein. Und trotzdem, an so einem Ort erleben sie Begeisterung und da kommt was rüber von einer überschwänglichen Freude, die sie für Gott haben. Und deswegen, weil sie ihren Blick auf Gott richten. Anbetung löst eine Begeisterung in uns aus. Es entsteht eine Begeisterung in uns, während wir anbeten. Es ist nicht nur der Ausdruck von dem, was sowieso schon in uns ist, und dann ist es halt der Tool, wie es nach draußen kommt, sondern in dem Moment, wo wir anbeten, da entsteht auch eine Begeisterung, weil wir uns währenddessen entscheiden, unseren Blick auf das zu richten, wer Gott ist, über seinen Charakter, über seine Größe nachzudenken. Deswegen ist Anbetung manchmal vielleicht auch gar nicht so authentisch. Wir haben ja oft so dieses, hör auf dein Herz, leb wie du dich fühlst, in unserer Kultur stark drin. Aber Anbetung ist manchmal auch die Entscheidung, ich entscheide mich jetzt Gott zu preisen und auf ihn zu schauen und wer er ist und wie er ist, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Und während ich mich dazu entscheide, das zu tun, wie hier in diesem Kerker, wo man sicherlich jetzt nicht gerade aus ganz natürlichem, authentischen Empfinden heraus sagt, gibt eigentlich ja nichts, was wir jetzt lieber machen würden, entsteht auch eine Dynamik, dass wir plötzlich ganz neu einen Blick bekommen für das, wie Gott ist. Und gleichzeitig finden wir Anbetung auch als einen Ausdruck von Ehrfurcht, von Verehrung gegenüber Gott. Zum Beispiel bei dem Propheten Daniel lesen wir in Kapitel 6, Vers 11b, er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. So, der Kontext ist, dass ein Edikt rausgegangen ist, niemanden anderen zu verehren als alleine den dortigen König, als alleinige die dortigen Gottheiten, und er sagte trotzdem, mir egal was für Edikte kommen, ich bleibe meinem Gott treu. Und er hat sich's das sehen wir, zu einer Gewohnheit gemacht zu beten. Also nicht nur dann, wenn er sich danach fühlt, einfach gesagt, dreimal am Tag mache ich das, das ist Teil von meinem Tag, und so dürfen wir auch Gebet zu einer Gewohnheit kultivieren. Aber wir lesen hier, er ging auf seine Knie, er kniete nieder vor Gott knien. Das bringt etwas von Ehrfurcht zum Ausdruck, in dem sichtbar gemacht wird, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Anbetung kann sichtbar werden an der Form unseres Gebets, nämlich indem wir, so wie Daniel, auf unsere Knie gehen vor Gott oder unsere Hände ihm entgegenstrecken und damit zum Ausdruck bringen, Gott, du bist groß. Ich verneige mich vor dir. Und für manche Menschen ist es in einer gewissen Spannung. So, wie kriegen wir das zusammen, dass wir auf der einen Seite von Gott als unserem Freund sprechen, von Gott als unserem Vater sprechen und gleichzeitig hier was von Ehrfurcht und auf die Knie gehen und verneigen die Rede ist. Ich habe mich noch nie vor meinem Vater verneigt. Ich bin noch nie auf die Knie gegangen vor meinen Freunden. Wie bekommen wir das zusammen? So, wenn wir über Beten sprechen, dann haben wir oft leider nur diesen persönlichen Zugang der Freundschaft, der engen, vertrauten Vater-Kind-Beziehung vor Augen. Und es stimmt ja auch, das Vaterunser, das zentrale christliche Gebet, beginnt damit, dass wir Gott unseren Vater nennen. Ein Gedanke, der für Menschen in manchen Religionen regelrecht eine Blasphemie ist. Wie kann man sich das anmaßen, Gott auf so eine vertraute Weise anzusprechen? Und da kommt was rüber von der Innigkeit, die wir gegenüber Gott haben können, weil, wie wir gerade gesungen haben, wir den freien Zugang zu ihm haben. Es gibt nichts mehr, was uns von ihm trennt. Wir können in einer Innigkeit und Vertrautheit mit Gott sprechen. Er wird in der Bibel beschrieben als Vater, als Freund, als Tröster. Und dennoch ist die Bibel auch voller Beispiele davon, in der Menschen nicht nur Dankgebete vorbringen oder mit Gott persönlich sprechen, sondern ihn anbeten, auf ihre Knie gehen, sich vor ihm verneigen. Und darum mal die Frage gestellt, so mit dem Titel unserer Predigtserie, Why Pray? Warum Gebet? Warum Anbetung? Warum lässt Gott sich eigentlich anbeten? Und warum ermutigt uns die Bibel an verschiedenen Stellen dazu, das zu tun? In dem Buch der Psalmen, so das Gebetsbuch der Bibel schlechthin, finden wir verschiedene Aufforderungen. Ich lese mal drei davon vor. Da heißt es zum Beispiel in Psalm 95, Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Oder Psalm 29, Vers 2, gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Psalm 96, Vers 9. Betet an den Herrn in heiliger Pracht, erzittert vor ihm alle Welt. Ein Gott, vor dem wir erzittern, ein Gott, vor dem wir auf die Knie gehen. Ein Gott, der nicht nur unser Vater, unser Freund, unser Tröster ist, sondern auch unser Schöpfer, der uns gemacht hat, von dem wir herkommen. Den die Bibel auch beschreibt als den Herrn von jedem irdischen Herrn, als den König von jedem irdischen König, als den, vor dem die ganze Welt erbebt und dessen Macht keine Grenzen kennt. Auch das ist unser Gott. Die Frage ist, warum will Gott, dass wir darüber singen? Warum will Gott, dass wir in Anbetung ihm diese Dinge sagen? Weiß er das nicht selbst, dass er groß ist, dass er erhaben ist? Warum will er das? Ich weiß nicht, was für Bilder oder Personen dir vor Augen sind, wenn du an Verehrung und Anbetung denkst. Und wenn ich das jetzt mal abseits von Gott denke und an Menschen denke, die sich Verehrung entgegenbringen lassen, ist mein erster Gedanke immer bei dem nordkoreanischen Regime. So, in Nordkorea, wir können mal ein Bild uns vorne ansehen, steht in Pyongyang, der Hauptstadt, stehen diese zwei riesigen Bronzefiguren von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die mittlerweile verstorbenen Diktatoren des Regimes, die in der offiziellen Staatsideologie als im Grunde gottähnliche Führer präsentiert werden. Und auch wenn Kim Il-sung mittlerweile verstorben ist oder beide mittlerweile verstorben sind, aber der erste Diktator, gilt er immer noch als der ewige Präsident. Und jeder Bürger in Nordkorea muss regelmäßig an Zeremonien und an Ritualen teilnehmen, in denen sie diese Führer verehren. In denen sie hingehen zu diesen Statuen, Blumen niederlegen, ihre Köpfe beugen und eine Verehrung entgegenbringen, die man im Grunde fast schon mit einer Anbetung gleichsetzen kann. In den Urlaub dann, erstens, also ich hatte tatsächlich mal so als Anfang 20-Jähriger, so war ein bisschen verrückt drauf, überlegt, ob ich das sowas nicht mal machen will. Da gibt es ja diese propagandistisch geführten Urlaube. Aber dann dachte ich mir, ich will mein Geld nie im Leben so einem Terrorstaat widmen. Also ich persönlich, weiß nicht, wie du es hältst, ich mache keinen Urlaub in Ländern, in denen ich Dinge mit unterstütze, die ich nicht unterstützen will. Deswegen gibt es viele Urlaubsländer, wo ich nie hingehen würde, weil ich nicht in einem Land Urlaub mache, wo mit dem Geld, was ich da reintrage, am Ende Behörden finanziert werden, die lokale Kirchen schließen, wo meine Geschwister am Ende nicht mehr anbeten können. Deswegen, wenn ich so auf den Open Doors Weltverfolgungsindex gehe, dann gucke ich immer darauf, wo gibt es staatlich ausgehende Gewalt und Unterdrückung von Christen. Das wären Länder, wo ich nicht hingehen würde. Nordkorea, glaube ich, wird sowieso kaum einer von uns auf die Idee kommen. Aber wenn du dorthin gehen würdest als Besucher, wärst du auch verpflichtet, das zu tun. Eine formelle Verbeugung vor den Statuen zu machen, Blumen niederzulegen, keine Fotos zu machen. Das ist ein verpflichtender Teil jeder Nordkorea-Reise und wird streng überwacht, ob du es machst oder nicht. Und eine Verweigerung dieser Geste wäre eine schwere Respektlosigkeit und in Nordkorea möchte ich nicht als respektlos gelten. Da, die interessiert es nicht, ob du Teil eines EU-Landes bist oder nicht. Also hier sehen wir einen Personenkult, der einer der extremsten Beispiele staatlich verordneter Verehrung in der modernen Geschichte ist. Und es gibt aber auch Beispiele davon in der Vergangenheit. Die ägyptischen Pharaonen, die beanspruchten, als Götter verehrt zu werden. Alexander der Große, der genau das getan hat in den Ländern, die er im Osten erobert hat. Römische Kaiser wie Caligula und Nero, alle möglichen Sektenführer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von Menschen hörst, die von anderen Verehrung einfordern, dann empfinde ich das in der Regel als ziemlich anmaßend, als selbstsüchtig, als narzisstisch. Und genau das werfen viele Skeptiker Gott vor. Genau das sagen viele Menschen über den Gott der Bibel. Gott sei letztlich genauso von sich selbst eingenommen wie so ein Kim Jong-il, Kim Jong-un oder andere Sektenführer, Diktatoren. Er sei ein Narzisst. Er bräuchte es für sein Ego, dass Menschen vor ihm auf die Knie gehen. Wenn Gott wirklich ein liebender Gott ist, wieso fordert er andere dazu auf, ihn zu verehren? Wieso lädt er uns nicht nur dazu ein, mit ihm eine persönliche Freundschaft zu leben, sondern die macht die Bibel voller Verse, in denen es darum geht, vor ihm auf die Knie zu gehen? Braucht er das, von anderen erzählt zu bekommen, wie gut und großartig er ist? Manche Skeptiker sagen das. Euer Gott in der Bibel, der hat Probleme mit seinem Selbstwert. Wieso braucht er die ganze Zeit die Bestätigung von anderen? Ich will mal diesen Einwand, diesen Vorwurf mal so heute Morgen reintragen und uns mal fragen, wo liegt der Unterschied zwischen einem Kim Jong-un und dem Gott der Bibel? Es gibt viele Unterschiede. Ich möchte mal einen wichtigen bringen. Narzissten, geht es immer nur um sich selbst. Gott hingegen geht es auch um uns. Ich behaupte mal, Kim Jong-un ist sein Volk völlig egal. Das ist einfach mal meine steile Behauptung hier heute Vormittag. Ob sein Volk hungert und leidet, interessiert ihn nicht. Ich vermute mal, er ist der einzigst Übergewichtige in ganz Nordkorea, während sein Volk am Hungern ist. Es ist immer so unfassbar, wenn er dann den ganzen Generälen und so weiter die Hände schüttelt, die da alle halbe Skelette sind, weil sie kaum was zu essen haben, und er lässt es sich gut gehen. So, die Menschen in seinem Volk sind für ihn nur Mittel zum Zweck. Wenn er Verehrung einfordert, was ist dann sein Motiv? Sich selbst wichtig zu fühlen und andere zu kontrollieren. Der entscheidende Unterschied ist, wir sind Gott wichtig. Wir sind ihm nicht egal. Er sieht uns nicht nur als Spieler auf seinem Schachbrett. Gott will das Beste für uns. Und das Beste für unser Leben ist er. Ich weiß, ich bin nicht das Beste für meine Frau. Deswegen wäre es ziemlich schlecht, wenn sie mich zum Zentrum ihres Lebens machen würde. Aber ich weiß, Gott ist das Beste für ihr Leben. Deswegen finde ich es genial, dass Gott das Zentrum ihres Lebens ist. So, wenn Gott für uns denkt, dann denkt er nicht wie wir. Wenn ich mich frage, was ist das Beste für meine Frau, dann weiß ich, ich bin's nicht, Gott ist es. Wenn Gott so denkt, dann weiß er, ich bin's. Ich bin das Beste für jeden Menschen. Es gibt nichts Besseres in diesem Universum als Gott selbst. Er ist ein moralisch vollkommenes Wesen. Er ist die Liebe in Person. Und weil er uns liebt, will er, dass wir im Zentrum unseres Lebens stehen. Dass er im Zentrum unseres Lebens steht. Weil er das Beste ist, was wir erhalten, was wir bekommen, was wir erleben, was wir erfahren können. Wir sind so geschaffen, so programmiert, dass unsere Sehnsüchte letztlich in ihm gestillt werden. Und darum ist das, wonach wir Menschen suchen und das Beste für uns, ihm nahe zu sein und unser Zentrum im Leben zu ihm, ihn zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Und wichtig ist auch, Gott braucht uns nicht. Ein Kim Jong-un wäre ohne diese ganze Propaganda einfach nur ein 0815-Koreaner, der in einem Betrieb arbeitet. Er braucht diese Form der Verehrung, um jemand zu sein. Ohne diese Verehrung aus seinem Volk wäre er niemand Besonderes. Und das ist der Unterschied zu Gott. Gott ist auch dann der Schöpfer und Erhalter des Universums, wenn kein Mensch es anerkennt. Gott ist nicht abhängig von unserer Anbetung, um Gott zu sein. Gott muss uns auch nicht dankbar sein dafür, oh, so klasse, dass die da an mich denken und dass ich jetzt auch mal in deren Gebeten vorkomme. Gott weiß 100%, wer er ist. Seine Größe und seine Macht hängen nicht davon ab, ob wir Menschen diese anerkennen oder nicht. Gott braucht uns nicht, um groß und erhaben zu sein, und er wird es nicht erst durch die Verehrung, die wir ihm entgegenbringen. Gott ist von aller Ewigkeit her ein dreieiniges Wesen, sagt uns die Bibel. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Wir glauben an einen Gott in drei Personen. Und Vater, Sohn, Heiliger Geist haben in sich selber vollkommene Gemeinschaft, sind in sich selber vollkommene Liebe. Und darum braucht Gott nicht ein Gegenüber, das ihn erst bestätigt. Er weiß, wer er ist. Und das finde ich eine interessante, wenn wir diese Analogie mal machen zu anderen Gotteskonzepten, wo, wenn wir jetzt beispielsweise über die Eigenschaften Gottes im Islam nachdenken. So, wenn es heißt, Gott ist der Liebende, aber wen liebt er, wenn es keine Wesen gibt. Das heißt, er braucht erst ein Wesen, dem er seine Liebe zeigen kann. Aber wir haben einen dreieinigen Gott, der in sich selber schon Liebe ist, der in sich selber schon Wahrhaftigkeit ist, der in sich selber schon vollkommen ist. Und der Mensch wird aus diesem Fluss der Liebe heraus geschaffen als ein Gegenüber, aber nicht als ein Gegenüber, den Gott braucht, um seine Eigenschaften erst zeigen zu können, weil er in sich selber diese Eigenschaften schon hat und lebt. Er weiß, wer er ist. Wir manchmal nicht. Wir brauchen manchmal die Bestätigung. Wir brauchen das manchmal zu hören, hey, hast heute wieder gut im Lobpreisteam gesungen, hey, hast heute mal wieder gut im Kids-Team mitgedient. Und wenn diese Anerkennung ausbleibt, dann zweifeln wir manchmal an uns. Gott braucht es nicht. Gott ist nicht auf das Lob von seinem Chef oder von seinen Mitmenschen, er hat keine Mitmenschen oder Mitgötter, aber er ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihn anbeten. Im 1. Johannesbrief lesen wir, dass Gott die Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Nicht Liebe ist Gott, wichtiger Unterschied, sondern Gott ist die Liebe. Er hat nicht nur die Eigenschaft zu lieben, er ist die Liebe. Er hat nicht nur gute Eigenschaften, er ist das Gute. Und darum ist, ihn ins Zentrum unseres Lebens zu stellen, nicht narzisstisch von Gott, sondern er weiß, er kann nichts Liebevolleres tun, als sich zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Und das ist der entscheidende Unterschied zu uns. Wir sind nicht Liebe. Wir sind oft liebevoll. Wir können lieben, aber wir sind nicht die Liebe. Wir können gute Dinge tun, aber wir sind nicht das Gute. Wir können moralisch richtige Dinge tun, aber wir sind nicht moralisch vollkommen. Gott ist vollkommen, Gott ist die Liebe. Und darum ist es eine völlig andere Ausgangslage zu jeder Verehrung anderer Dinge und Menschen oder Personen. Wie gut ist es, dass Gott nicht andere Dinge zum Zentrum unserer Anbetung setzt? Wie gut, dass Gott nicht sagt, hey, verehrt euer Auto, das irgendwann verrostet. Oder verehrt einen unperfekten Menschen, der euch irgendwann enttäuschen und verlassen kann. Oder verehrt eine Karriere, die mit einer Wirtschaftskrise ganz schnell vorbei sein kann. Wir Menschen verehren immer irgendetwas. Wenn es nicht Gott sind, sind es andere Menschen oder sind es materielle Dinge oder sind es wir selbst. Die Frage ist nicht ob, sondern wen oder was wir anbeten. Und wie gut und wie liebevoll von Gott ist es, wenn unseren Fokus auf ihn zu setzen, der vollkommen gut ist. Und ich dachte mir so, weil manche sagen, okay, aber das ist ja dann so, man könnte jetzt auch sagen, ja, das ist ja dann so, wenn es von Gott so angelegt ist, dass wir quasi auf ihn hin ausgerichtet sind, ist es nicht selber schon ein Zeichen der Selbstsucht, uns in so einer Abhängigkeit zu ihm zu schaffen? Und mir kam so in der Vorbereitung der Gedanke, na gut, es ist ja, wie Gott ist ja vollkommen gut. Er kann ja nicht so tun, als ob er es nicht ist. Wenn er Menschen schafft, mit dem Wunsch für sie das Beste für sie zu wünschen und ihnen zu geben, dann kann er nichts anderes anbieten außer sich selbst, wenn er de facto einfach ein vollkommen perfektes Wesen ist. Aber warum dann anbeten? Warum ihm Lieder singen? Warum ihn feiern? Warum ihm zujubeln? Würde es nicht reichen? Könnte man fragen, ein Leben zu leben, das auf ihn ausgerichtet ist und ihn ins Zentrum stellt. Wozu braucht es diese gottesdienstlichen Akte, wie heute Morgen den Lobpreis oder dass wir niedergehen auf unsere Knie, dass wir ihn anbeten? Ich glaube, wichtig ist erstmal festzuhalten, Anbetung ist genau das. Es beschränkt sich nicht auf Lieder, die wir für Gott singen. Anbetung ist ein Lebensstil, der Gott ins Zentrum stellt. Anbetung ist nicht nur ein gewisser Teil im Lobpreis oder im Gottesdienst, dem wir 20, 30 Minuten einräumen. Anbetung ist ein Leben, das auf Gott blickt und in einer verehrenden, begeisternden Weise ihm entgegengeht. Und es drückt dabei gleichzeitig auch etwas Tieferes aus. C.S. Lewis hat es in einem seiner Bücher über die Psalmen mal reflektiert. Das ist der Autor der bekannten Reihe der Narnia-Bücher, der auch ganz viele andere gute, der gläubiger Christ war und ganz viele geniale theologische, apologetische Werke geschrieben hat. Und er hat ein Buch geschrieben, gibt es auch im Deutschen, ich habe es hier im Englischen gelesen, Reflexionen über die Psalmen, Reflections on the Psalms. Und da schreibt er ab Seite 385 Folgendes, und ich lese hier einfach mal ein paar Sätze aus seinem Buch vor. Mir war auch nicht aufgefallen, dass Männer, so wie sie spontan alles loben, was sie wertschätzen, uns auch spontan dazu drängen, also ich habe es übersetzt mit Diepel, kann sein, dass die Übersetzung nicht ganz... Sie nicht reizend? War es nicht herrlich? Findest du das nicht auch großartig? Die Psalmisten tun, also die Autoren der Psalme in der Bibel, die Psalmisten tun, was alle Menschen tun, wenn sie von dem sprechen, was ihnen wichtig ist. Indem sie alle dazu auffordern, Gott zu preisen. Meine generelle Schwierigkeit, Gott zu preisen, hing davon ab, dass ich uns in Bezug auf das Wertvolle, was wir gerne tun, was wir in der Tat nicht lassen können, was alles andere betrifft, das wir schätzen, auf absurde Weise verweigerte. Ich denke, wir loben das, was uns Freude bereitet, gerne, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern vervollständigt. Es ist ihre Vollendung. Es ist kein Kompliment, wenn sich Liebende immer wieder sagen, wie schön sie sind. Die Freude ist unvollständig, bis sie ausgedrückt wird. Es ist frustrierend, einen neuen Autor entdeckt zu haben und niemandem sagen zu können, wie gut er ist. Plötzlich an einer Wegbiegung auf ein Gebirgstal von unerwarteter Größe zu stoßen und dann schweigen zu müssen, weil die Menschen, die bei einem sind, sich dafür nicht mehr interessieren, als für eine Blechdose im Straßengraben. Einen guten Witz zu hören und niemanden zu finden, mit dem man ihn teilen kann. Das ist so, selbst wenn unsere Ausdrucksweise unzureichend ist, was sie natürlich meistens ist. Aber wie wäre es, wenn man selbst solche Dinge wirklich und vollständig bis zur Perfektion loben könnte? In der Poesie oder Musik völlig aus sich herausgehen oder den Aufschwung der Wertschätzung malen könnte, dass es einen fast zum Platzen bringt. Dann würde das Objekt in der Tat voll und ganz gewürdigt werden und unsere Freude hätte die perfekte Entwicklung erreicht. Also was er hier sagt ist, wenn du etwas siehst, was dich fasziniert, es ist nur halb so schön, die Freude daran ist nur halb so schön, wenn du die nur für dich behalten kannst. Verliebt sein ist nur halb so schön, wenn du es nicht auch der Person zum Ausdruck bringen kannst. Ich weiß nicht, ob du schon mal einseitig verliebt warst. Du hast die Person vor dir, du möchtest es ihr gerne sagen, aber diese Freude ist irgendwie gehemmt, weil du kannst es nicht zum Ausdruck bringen. Ich war gerade letzte Woche in den Schweizer Alpen unterwegs, in Adelboden, unten so ein Skigebiet. Und während ich da so durchfahre, telefoniere ich mit meiner Frau und sie sitzt halt zu Hause, gerade in unserem Mehrparteier in Stuttgart, in der Straße, wo du aus dem Fenster guckst und da hast du nur das nächste Haus. Und ich sehe diese Schweizer Alpen vor mir und mich haut's richtig um. Und ich, Lydia, du kannst dir nicht vorstellen, wie krass diese Berge gerade sind, wo ich bin. Und dann hatte es davor auch noch geschneien und alles wunderschön mit Schnee bedeckt und die Bäume, die Berge, es war herrlich. Blauer Himmel, Sonne geht runter und ja, da wohnen Leute, wie unfassbar ist das? Aber ich sag ihr das, ich will ihr das zum Ausdruck bringen und sie, ja, ich bin jetzt nicht dabei. Es war so eine komische Situation, mich haut's gerade wirklich von den Socken und sie kann es gar nicht richtig nachvollziehen. Das ist genau das, was C.S. Lewis hier beschreibt. Und diese Freude ist eine ganz andere, wenn man den anderen anschubsen kann und sich gemeinsam daran freut und dann, das macht die Freude erst vollständig, sagt er. Und das war die Sache. Ich bin auf dem Rückweg nochmal dann einfach stehen geblieben, habe mich dann 10 Minuten lang in die Alpen gestellt, das angeschaut, bestaunt. Mir, wow, wie genial ist das. Ich hätte auch sagen können, ja, ich fahre hier ja eh durch, ich sehe es ja, habe es ja auch gesehen, finde es schön, finde es genial. Aber da wurde die Freude an diesen wunderschönen Alpen erst so richtig, kam zum Ausdruck, als ich das bestaunt und auch noch Gott dafür gepriesen habe. Nur durchzufahren und es anzusehen, wäre nur ein Teil der Freude daran gewesen. Und so ist es auch bei uns. Gott möchte, dass wir tiefe Freude erleben. Er möchte, dass wir tiefe Freude erleben. Aber keine Freude ist so tief, und so umfassend und so schön wie die Freude an ihm, wie die Begeisterung an ihm. Und darum ist Anbetung auch so ein zentraler Teil unseres christlichen Gebetslebens. Denn erst in der Anbetung, erst in diesem überschwänglichen Gott preisen und bestaunen und sagen, wow, boah, genial, kommt erst diese tiefe innere Freude zu ihrer Vervollständigung. Erst dann ist die Freude wirklich vollkommen. Wenn Gott uns dazu einlädt, dann sind wir diejenigen, die dadurch gesegnet werden, wenn wir ihn anbeten. Laut dem deutschen Duden ist Selbstsucht eine nur auf den eigenen Vorteil oder ähnliches bedachte, nur die eigene Person kennende Einstellung. Selbstsüchtig zu sein heißt eine Handlung, eine Einstellung, die nur dich selber im Zentrum hat, wo es dir nur um dich selbst geht. Ich behaupte genauso eine Haltung, die so ein Kim Jong-un hatte oder hat. Die Frage ist, ist Gottes Anforderung, ihn anzubeten, eine, die auf Kosten von uns passiert? Ist Gott nur auf sich selbst bedacht, wenn er dazu auffordert? Und genau das ist nicht der Fall, wenn Gott uns dazu einlädt, ihn anzubeten. Er weiß, dass wir diejenigen sind, die echte, wahre und tiefe Freude erleben. Wie ein Paulus und Silas, die im Kerker sind und eine tiefe Begeisterung und Freude erleben, weil sie dort in diesem Lobpreis, in dieser Anbetung stehen. Weil sie in dem Moment ihren Blick auf Gott richten und darin eine Freude zum Ausdruck kommt. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Gott liebt uns, er will das Beste für uns, das Beste ist er. Und dieses Beste, die Freude an diesem Besten, das wir Menschen erleben können, kommt ultimativ erst in der Anbetung zum vollständigen Ausdruck. Und gleichzeitig ist Anbetung auch die natürliche Reaktion von einem Menschen, der Gott begegnet ist. Es bringt zum Ausdruck, dass wir verstanden haben, wer Gott wirklich ist. In Lukas 5, 5-9 lesen wir, oder 6-9, wie Jesus Petrus beruft. Und da gibt es ein großartiges Wunder. Er geht, nachdem sie die ganze Nacht über nichts gefischt haben, fordert er Petrus auf, nochmal aufs Wasser rauszugehen und dann passiert Folgendes. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander hatten. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. So, Petrus sieht, was Jesus hier tut und er realisiert, dass er es hier mit dem Heiligen zu tun hat. Er hat vermutlich noch nicht realisiert, dass es Gott selbst ist, der in Jesus Mensch wurde, der ihm gegenübersteht. Aber er verstand, dass er in Jesus einer Realität begegnet, die mit nichts anderem in dieser Welt zu vergleichen ist. Vor diesem heiligen Jesus realisiert er seine eigene Sündhaftigkeit. All die Gedanken, die Worte, die Handlungen von ihm, die nicht zu einem heiligen und perfekten Gott passen. Es ist interessant, wenn wir jetzt von diesem übernatürlichen Wunder lesen, dass er die Überleitung macht zu der Heiligkeit von Jesus und seiner eigenen Unheiligkeit. Man würde jetzt vermuten, dass er in diesem Moment Gott als Versorger feiert und Dank irgendwo kommt. Das alles realisiert er in dem Moment auch. Aber diese Begegnung mit Jesus, dem die Naturgesetze unterworfen sind, löst bei ihm eine Form der Ehrfurcht aus. Ich will fast sagen Gottesfurcht, die ihn auf seine Knie bringt. Und so kniet er nieder vor Jesus und realisiert, ich bin ein sündiger Mensch. Ich hab's eigentlich gar nicht verdient, vor dir zu stehen. Anbetung ist die natürliche Reaktion darauf, dass wir begriffen haben, wer Gott ist und wer wir sind vor ihm. Wenn du nie in deinem Glaubensleben an dem Punkt standest, an dem du nicht mehr anders konntest, als auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten, dann will ich hinterfragen, ob du bereits wirklich verstanden hast, wer Gott ist. Wenn wir das begriffen haben, wer uns da eigentlich gegenübersteht, dann ist die natürliche Reaktion, dass wir uns unwürdig fühlen. Dann ist die natürliche Reaktion, dass wir merken, wir haben eigentlich gar nicht das Recht, vor ihm zu stehen, in seine heilige Gegenwart zu treten, so wie in Petrus das hier tut. Aber was wir hier auch sehen ist, dass Jesus ihm sagt, dass er keine Angst haben muss. Und er gibt ihm eine Mission für sein Leben, Menschen bekannt zu machen mit dem Evangelium. Und so ist das Feuer Gottes nicht nur ein verzehrendes Feuer, es ist auch ein reinigendes Feuer. Ja, Gottes Gegenwart löst Ehrfurcht in uns aus, aber Gottes Gegenwart verändert uns auch. Sie reinigt uns. Und wie anders würde unsere Gefühlswelt aussehen, wenn wir unsere Zeit nicht mit Netflix primär, sondern in Gottes Gegenwart verbringen? Wie anders wären unsere Gedanken? Wie anders wäre unser Blick auf uns selbst? Wie anders wäre unser Blick auf unsere Mitmenschen, wenn wir Zeit in dieser heiligen, ehrfurchtsgebietenden, aber uns doch zugänglichen Gegenwart Gottes verbringen? In dieser heilenden, in dieser neumachenden Gegenwart Gottes, wo wir seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Majestät anerkennen, besingen, bejubeln, aber eben auch bestaunen und erfahren können und in dieser Schönheit Gottes die tiefste Freude erleben, die wir als Menschen überhaupt erleben können. Es ist gut, wenn Gott für dich ein Freund ist, dem du alles erzählst und dem du dich nahe fühlst. Wenn du den Tag damit beginnst, beim Zähneputzen schon innerlich auf ihn ausgerichtet zu sein und kleine Stoßgebete durch deinen Tag auf ihn ausrichtest. Aber wenn du nicht diese Ebene in deinem Glauben auch drinne hast, zu realisieren, du hast es hier mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zu tun, dann fehlt dir eine wichtige Ebene in deinem Lauf mit Gott. Und diese Spannung, ja, die ist da. Wir haben auf der einen Seite den Gott, vor dem jedes Knie sich beugen wird, der ehrfurchtgebietend ist. Wenn du mal kurz eine Sekunde darüber nachdenkst, wer Gott eigentlich ist, das kann einen ja nur in Staunen versetzen. Jeder Gedanke von zig Milliarden Menschen, die schon gelebt haben über die letzten paar tausend Jahre, kennt er. Jedes Haar kennt er, jede Handlung, die du und zig Milliarden andere Menschen tun werden in der Zukunft, kennt er bereits. Alles, was wir sehen, ist nur da, weil er es ins Dasein gerufen hat. Und in dem, dass er so groß ist, dass wir eigentlich, wie der Psalmist einmal sagt, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, tut er genau das. Und genau das lässt ihn eigentlich noch größer und noch mächtiger erscheinen, dass er sich klein macht. Und an dieses Kreuz geht und den Weg zu ihm frei macht. Und darum darf unsere Anbetung genau das sein. Eine Mischung aus überschwänglicher Freude und Begeisterung an ihm, über ihn, die gleichzeitig auch mitgeprägt ist von einer ehrfürchtigen Verehrung und einer Innigkeit und Nähe und einem faszinierenden Staunen über das, wer er ist und wie er ist. Und darin erleben wir echte Freude. Ja, lass uns gemeinsam aufstehen und in einen Anbetungspart gehen. Anbetung endet jetzt nicht mit diesem Lied, sondern geht am Montagmorgen gleich weiter. Aber lass uns, wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, gemeinsam auch das tun. Und so kommen wir vor dich, großer Gott. Wir gehen auf unsere Knie, ob physisch, ob im übertragenen Sinne, und wir verneigen uns innerlich und äußerlich vor dir. Nicht aus Angst, sondern aus Begeisterung und Freude wollen wir das tun. Danke Gott, dass wir eigentlich allen Grund der Welt hätten, Angst zu haben vor dir, aber keinen haben brauchen, weil du ein guter Gott bist, der den Weg zu ihm vollständig frei macht. Ja, und mit diesem Bewusstsein wollen wir heute Morgen vor dich treten. Und so kommen wir auch vor dich mit all den Dingen, von denen wir wissen, in deiner heiligen Gegenwart haben sie eigentlich nichts zu suchen. Und beten, Herr, komm mit deinem reinigenden, heiligenden Feuer und reinige uns auch von all den Gedanken und Handlungen, an denen du keine Freude hast, sodass wir eine Anbetung vor dich bringen, in Wahrheit und im Geist, die dir Freude bereitet. Danke Gott, dass du heute Morgen hier bist und wir wollen dich anbeten mit allem, was wir sind und haben.